Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Wir wollen heute Morgen fortfahren in unserer Predigtreihe durch den Römerbrief. Und ich würde gerne, dass wir noch mal kurz zusammen aufstehen und beten. Herr Jesus, wir möchten uns jetzt unter dein Wort beugen, möchten dich bitten, dass du deutlich und klar zu uns redest. Wir möchten dich um offene Ohren, offene Herzen bitten und auch um das rechte Reden. Herr Jesus, rede du in Vollmacht und schenk Veränderung unseres Lebens. Amen. Ihr wisst, bei mir gibt es immer ein bisschen Wiederholung. Der Römerbrief, wir predigen jetzt schon seit einiger Zeit durch diesen Römerbrief. Wisst ihr noch das große Thema des Römerbriefs? Worum geht's im Römerbrief? Rechtfertigung durch den Glauben, ja, ist ein Thema. Was ist so, wenn man ein Schlagwort nehmen will, warum schreibt Paulus den Brief? Er sagt es im ersten Kapitel. Was will er den Römern mitteilen? Das beinhaltet diese Rechtfertigung aus Glauben. Das ist genau richtig, aber dieses eine Wort, was er benutzt. Ja, ein Wort. Womit hängt die Gerechtigkeit zusammen? Das Evangelium. Es geht um das Evangelium. Das Evangelium, dessen Botschaft ist, Gottes Gerechtigkeit für uns durch Glauben. Gottes Gerechtigkeit für uns durch Glauben. Das ist Evangelium. Interessanterweise schreibt Paulus das Evangelium, erklärt das Evangelium, Gläubigen in Rom. Evangelium ist nichts oder nicht nur für Ungläubige, sondern hat mit deinem und meinem Leben als Christ zu tun. Und deshalb ist wichtig, dass wir verstehen. Paulus nimmt uns so richtig mit in eine Schulstunde herein. Er baut dieses Evangelium und die Bedeutung für uns sehr logisch auf. Er erklärt sie recht gründlich. Er beginnt damit, uns zu zeigen, dass wir alle verlorene Menschen sind, dass da kein Unterschied gibt zwischen Griechen und Juden, zwischen Moralisten und unmoralischen Menschen. Und er zeigt, dass das Urteil Gottes über uns gerechtfertigt ist. Ein Urteil, was uns verdammt, was uns den Tod bringt. Das waren so die ersten drei Kapitel. In den folgenden Kapiteln hat er dann gezeigt, wie Gott auf dieses Urteil reagiert. Er steckt uns nicht in die Todeszelle, sondern er begnadigt. Er spricht uns Gerechtigkeit zu. Er erklärt uns für gerecht. Das haben wir im Kapitel 3 in der zweiten Hälfte des Kapitels gesehen. Er macht es deutlich an dem Leben Abrahams, der aus Glauben gerechtfertigt wurde. Das war das Kapitel 4. Und dann hat er gezeigt im letzten Kapitel 5, was wir angeschaut haben, wie diese Gerechtigkeit, die er uns zuspricht, uns Hoffnung für unser Leben gibt. Diese Hoffnung, diese Gerechtigkeit, sie gründet sich auf den Tod Jesu am Kreuz. Und durch diesen Tod kann und tut Gott uns rechtfertigen. Entschuldigt dieses schlechte Deutsch. Heute beginnt so ein neuer Abschnitt im Römerbrief. Und es geht darum, die Auswirkungen auf unser Leben zu zeigen, davon, dass Gott uns gerecht gesprochen hat, dass er uns gerecht erklärt hat. Wenn jemand verurteilt ist und er wird begnadigt und für gerecht erklärt, dann heißt das nicht, dass er gerecht ist. Und mit ist meine ich nicht im juristischen Sinn, sondern im täglichen praktischen Sinn. Wenn jemand gerecht erklärt worden ist, das heißt, er ist schuldfrei, dann ist es so, das zählt und er wird nicht bestraft. Aber lebt er gerecht? Ist er jemand, von dem man sagen kann, gerecht, der ist wirklich ein gerechter Kerl, was der macht, passt? Nein, er ist gerecht erklärt, aber er ist noch nicht gerecht geworden in seinem Wesen. Und Paulus nimmt uns jetzt mit und sagt, die Botschaft des Evangeliums ist nicht nur, dass deine Schuldfrage geklärt ist, dass du gerecht gesprochen bist vor Gott, dass du vor Gott kein Urteil mehr fürchten musst, sondern Gott möchte, dass dein Leben diesem Stand, in den er dich gehoben hat, entspricht. Er möchte dein Leben verändern. Er möchte, dass du lebst, was du bist. Und diese Veränderung nennt die Bibel wie? Heiligung. Genau, Heiligung. Heiligung wird das Thema in den nächsten Kapiteln sein, mit allen möglichen Facetten. Nun, das Evangelium, so auf den Punkt gebracht, war recht neu für die Empfänger damals. Sie haben ihm zwar schon geglaubt, aber dass jemand das so formuliert hat wie Paulus, war schon recht neu. Paulus nennt sogar das Evangelium mal sein Evangelium. Es ist etwas, wie es mir vorkommt, was Gott dem Paulus in spezieller Weise geoffenbart hat. Und diese neue Wahrheit, die Paulus lehrte, Gott spricht Sünder aus Gnaden gerecht durch den Glauben, die kann leicht zu Irrtümern führen. Die verleitet zu so gewissen, Fehlinterpretationen oder dass man Dinge falsch bewertet. Und das wusste Paulus auch. Und so schreibt er das 6. Kapitel des Römerbriefs und bringt 2 wichtige Irrtümer zur Sprache, die mit dem Glauben, mit unserem Leben als Christ, unserem Leben als Menschen, die gerecht gemacht worden sind oder gerecht gesprochen worden sind, zu tun hat. 2 Irrtümer greift er in unserem Text auf und er zeigt die Konsequenz aus diesen Irrtümern für unser Leben. Es sind Irrtümer, die auch heute sehr aktuell sind und sie betreffen den rechten Umgang und unser rechtes Verständnis von der Sünde, von der Gnade und dem Gesetz. In diesem Spannungsfeld lebten damals die Christen und ich glaube, wenn du ehrlich bist, lebst du und ich heute auch. Was machen wir mit Sünde, mit den Anforderungen Gottes an unser Leben und der Gnade? Wie kriegen wir das in die Reihe? Wie gehen wir richtig damit um? Und beim Nachdenken über den Text ist mir ein Werbespot eingefallen, der, als ich 20 Jahre alt war, im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Komisch, der bleibt einem so im Kopf hängen. Und ich habe ihn gesucht und gefunden und ich möchte ihn euch einfach jetzt mal zeigen. Ein Werbespot, der uns das eigentlich recht gut illustriert, diesen Zusammenhang von Sünde, von Gesetz und Gnade.
Rotkäppchen sagte: Großmutter, warum hast du so große Zähne?
Damit ich dich besser fressen kann.
Hast du auch Zähne geputzt?
Mhm.
Wirklich? Du weißt, die brauchen Kalzium.
Ja, aber lies weiter.
Wir machen mal wieder den Färbetest von Blendax Antibelag. Kau eine Tablette und guck in den Spiegel.
Oh, alles rot.
Tina, das ist gefährlicher Zahnbelag. Der entzieht den Zähnen Kalzium.
Stimmt. Zahnbelag wirkt wie ein Magnet und entzieht dem Zahn Kalzium. Karies droht. Blendax Antibelag entfernt Zahnbelag. Kalzium wird dem Zahn wieder zugeführt und stärkt ihn gegen Karies.
Also warum Kalzium?
Damit ich dich besser fressen kann.
Blendax Antibelag mit Kalzium. Wirkt, stärkt, schützt.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob es die Zahnpasta heute noch gibt, aber ich bin sehr dankbar für den Werbespot, weil wenn ihr den verstanden habt, habt ihr den Römerbrief verstanden. In dem Werbespot ging es um Zähne. Wofür könnten die Zähne ein Bild sein? Ich denke, sie sind ein Bild für dein und mein Leben. Dann geht es um Zahnbelag. Ein Bild für Sünde. Dann ging es um Färbetabletten, die den Zahnbelag sichtbar machen. Ein wunderschönes Bild für das Gesetz. Dann gibt es Zahnpasta, die den Zahnbelag wieder wegmachen. Die Gnade. Und dann gibt es diese Strahlen auf den Zähnen, dieses Weiß, die Gerechtigkeit, die dadurch geschenkt wird. Eine Frage: Bekommt man durch Färbetabletten saubere Zähne? Nein. Nein. Sondern durch die Zahnpasta. Machen Färbetabletten Zähne schmutzig? Nein. Sie machen nur den Schmutz, der da ist, sichtbar. So ist es mit dem Gesetz. Das Gesetz macht uns nicht sauber, nicht gerecht. Das Gesetz macht uns auch nicht schmutzig oder ungerecht. Das Gesetz deckt nur die Sünde auf. Gerecht macht uns Gottes Gnade. Die Botschaft des Römerbriefs, gerade auch heute im 6. Kapitel, geht aber noch ein bisschen über unser Zahnbeispiel hinaus. Und ich werde das jetzt einfach ein bisschen ausdehnen. Entschuldigt das, aber ich glaube, daran wird sehr deutlich, was Paulus uns mitteilen möchte. Die Botschaft des Römerbriefs besagt, dass Gott uns neues, ewiges Leben geschenkt hat. In unserem Beispiel würde das neuen Zähnen entsprechen, den dritten Zähnen. Ich weiß nicht, wer schon welche hat und wie wir damit leben. Für uns sind dritte Zähne nicht so gut wie die zweiten, aber in der Bibel ist das neue Leben, was Gott schenkt, viel, viel besser als das alte natürliche Leben, was wir haben. Überlegen wir weiter. Wenn wir dritte Zähne haben, wenn wir neue Zähne haben, können die ausfallen? Nein. Können die faulen? Nein. Kriegen die Karies? Nein. Also braucht man die gar nicht putzen, oder? Doch. Warum denn? Damit sie so schön bleiben. Damit sie gut riechen. Damit sie sich nicht verfärben. Damit du ein gutes Leben führen kannst. Und der Nächste sich nicht von dir abwendet, wenn du mit ihm reden willst. Auch wenn wir ein neues Leben von Gott in uns tragen, sagt Paulus, ist es ein Irrtum zu denken, du kannst drauf lossündigen. Du könntest weitermachen wie bisher. Das wird dir schaden, auch wenn kein Gesetz mehr für dich gilt. Wenn du nicht mehr unter Gesetz stehst, gelten tut es schon noch. Auch wenn du die Gnade hast, die alle Sünde wegnimmt. Drauf lossündigen ist nicht. Es wird die Beziehung zu dir selbst und zu Gott stören. Und so räumt Paulus mit den Irrtümern auf, die unser Verständnis von Sünde, Gnade und Gesetz betreffen. Ich habe die Predigt überschrieben: Irrtümer, die wir vermeiden müssen. Steigen wir ein in unseren Text. Das 6. Kapitel teilt sich in 2 große Abschnitte an, von denen jeder von einem Irrtum handelt. Beide Abschnitte sind sehr gleich aufgebaut und sehr logisch strukturiert und damit sehr gut verständlich. Zunächst wird dieser Irrtum, den wir haben könnten, durch eine Frage aufgedeckt. Danach folgt eine Belehrung, was die Bibel und was Gottes Geist dazu sagt. Dann ergeben sich aus dieser Wahrheit, die Paulus darstellt, Konsequenzen. Und dann leitet Paulus daraus Hinweise ab für Veränderung in unserem Leben, also für Heiligung. Aufgebaut ist jeder Abschnitt Irrtum, Belehrung, Konsequenz, Heiligung. Steigen wir in unseren Text ein. Römer 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Eine gute Frage, oder? Hast du auch schon mal so einen Gedanken gehabt? Wenn die Gnade doch so gut wirkt, dann kann ich doch weiter munter in der Sünde leben, oder? Die Gnade ist doch immer bereit. Gibt es irgendeine Sünde, die nicht vergeben wird? Eine wieder den Heiligen Geist, ja, aber da wissen wir nicht genau, was das ist. So, und also normale Sünden, die ich tue, kein Problem. Kann ich doch munter weiterleben, oder? Das war eine Lehre, die war zu Paulus Zeiten sehr verbreitet. Die Gnostiker haben diese Lehre in leicht abgewandelter Form so rübergebracht, haben gesagt, was mit deinem Körper passiert, ist eh wurscht. Hauptsache dein Geist und so ist in richtigen Sphären. Auf Deutsch, wenn du mit Gott im Reinen bist, durch die Gnade, ist eigentlich wurscht, wie du lebst. Diese Lehre gab es nicht vor 2000 Jahren nur, sondern ich habe den Eindruck, wenn ich in die Werbung schaue, wenn ich in Zeitungen schaue, wenn ich einfach so das Leben um mich herum beachte, wird heute mehr denn je propagiert. Paulus' Antwort lautet: Das sei ferne. Das ist seine Umschreibung für nein. Nein. Wir können nicht weiter in der Sünde leben. Wir können nicht in der Sünde verharren. Er sagt, jetzt kommt die Belehrung: Wir, die wir der Sünde gestorben sind, in Vers 2, wie werden wir noch weiter in ihr leben? Er stellt eine Gegenfrage. Das kann doch nicht sein, sagt er. In der Sünde leben. Was meint er damit? Was meint er damit, wenn er sagt, in der Sünde verharren oder in der Sünde leben? Ich glaube nicht, dass er hier von Sündigen redet. Das greift er im 2. Abschnitt auf. Er redet davon, in der Sünde zu leben. In der Sünde zu verharren, in alten Denkmustern weiterzumachen, mit einem belasteten Gewissen zu leben. Zu leben, als hätte man noch, ich gehe wieder zu unserem Beispiel, die alten, verfaulten Zähne im Mund. Zähne, mit denen du dich nicht traust, zu lachen. Mit denen du dich nicht traust, zu reden, weil es dir unangenehm ist. Zähne, mit denen du dich nicht mehr ordentlich ernähren kannst? Was heißt in der Sünde leben? Ich glaube, das wird dann sehr deutlich. Ein Leben leben, wo wir keine Nahrung aus Gottes Wort für uns aufnehmen. Ein Leben leben mit einem belasteten Gewissen, mit einem bedrückten Herzen. Leben leben, in dem du leidest unter der Sünde, die immer wieder dich zu Fall bringst. Oh, man kann das dann sogar sehr demütig zum Ausdruck bringen und sagen, ich bin nun mal ein Sünder. Wir alle straucheln doch oft. Oder diese Anforderungen der Bibel machen mir Druck. Das macht mich fertig. Das ist, glaube ich, weiter leben in der Sünde. Das ist nicht sündigen, aber weiterleben in dem Gedankenmuster, ich bin ein Sünder. Ich bin getrennt von Gott. Nein, sagt Paulus, er geht weiter und erinnert die Römer an ihre Taufe. Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Paulus sagt, die alten Zähne sind raus. Karies, wurscht, spielt keine Rolle mehr. Er sagt, dein altes Leben als Sünder ist gestorben. Sünde? Hast du schon mal einen toten Sündigen gesehen? Geht nicht. Nimm dich nicht wieder gefangen. Hat keinen Anspruch an dich. Gott hat dich gerecht erklärt. Auch wenn da einer ist, der dich immer wieder verklagen will, auch wenn da einer ist, der immer wieder sagt, hä, bist wieder gefallen. Egal. Du hast bekannt, ich bin mit Christus gestorben. Und er hat in seiner Begründung noch eine zweite Belehrung, die folgt jetzt zwangsläufig. Sie hat schon angeklungen in dem letzten Teilsatz in Vers 4. So werden wir auch in Neuheit des Lebens wandeln. Wenn wir mit Christus gestorben sind, ja, dann leben wir auch mit ihm. Das ist seine zweite Botschaft, seine zweite Belehrung. Ich lese weiter, Römer 6, Vers 5 bis 9. Achten wir gut drauf, was er über unser Leben sagt. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Wir glauben, dass wir mit ihm leben werden. Und dieses Glauben ist keine vage Hoffnung, ich glaube, heute Nachmittag regnet es nicht mehr, sondern das ist Leben aus Glauben. Das ist diese Kraft, die Leben verändert. Es ist das Leben als Gotteskind. Ich gehe wieder zu unserem Beispiel, entschuldigt mich. Es ist das Leben mit neuen Zähnen. Wir hatten bei uns im Hauskreis früher einen jungen Mann, der sehr, sehr schlechte Zähne hatte, der darunter sehr, sehr gelitten hat, der nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen konnte, der sehr unangenehm aus dem Mund roch. Und irgendwann hat sich jemand darum bemüht, dass er neue Zähne bekommt. Er hatte kein Geld und nichts. Und dann hat sich ein Zahnarzt gefunden, der das sehr kostengünstig machte. Und er hat neue Zähne bekommen. Er hat vorher nicht mehr essen können. Wenn wir als Hauskreis zusammen waren, es war für ihn sehr schlimm. Gemeinsames Essen nicht mehr möglich. Wisst ihr, was das für den bedeutet hat, als er das erste Mal im Hauskreis war mit seinen neuen Zähnen? Könnt ihr euch das vorstellen, was es bedeutet, zu leben wieder und man kann sich zeigen? Man kann mit dem Nächsten reden, es riecht nicht mehr unangenehm. Man kann wieder Gemeinschaft beim Essen pflegen. Man kann wieder lachen, ohne sich die Hand vor den Mund halten zu müssen. Es war unglaublich. Ich habe mich gefragt, lebe ich als jemand, dem Gott das alte Leben genommen hat und neues Leben gegeben hat? Bin ich mir dessen bewusst, was Gott mir geschenkt hat? Werde ich dann noch so eine Frage stellen, hey, darf ich noch weiter leben, als würde ich in der Sünde leben? Ist es dann noch demütig, darüber zu reden, ja, wir sind ja alle Sünder und straucheln oft? Das ist alles andere als demütig. Das ist peinlich. Entschuldigt diesen Ausdruck. Für Paulus ergibt sich eine Konsequenz. Vers 10. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Für Paulus ist klar, der Anspruch der Sünde an mein Leben ist weg. Alte Zähne raus, neue sind drin, Karies kein Problem. Ich bin für die Sünde gestorben. Das bedeutet, ich muss nicht mehr sündigen. Ich kann sündigen. Ich werde auch sündigen. Weil der alte Mensch ja noch da ist, auch wenn er gestorben ist. Aber er fordert immer wieder Rechte, die er nicht hat. Und dann kommt Paulus sein Hinweis auf die Heiligung, Vers 11. Und er sagt, lebe, wie du bist. Lebe, wie du bist. Das hört sich doch recht modern an, oder? Du darfst leben, wie du bist. Wie bist du denn? Vers 6. So auch ihr haltet euch der Sünde. Vers 11. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Du bist mit Christus gestorben. Du lebst mit Christus. Jetzt leb auch, was du bist. Leb als jemand, der für die Sünde tot ist. Halte dich für die Sünde für gestorben. Er führt es noch weiter aus. Vers 12 und 13. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Den Begierden, die unseren Leib immer wieder erreichen. Gebe keinen Raum. Hier geht es jetzt wirklich um praktisches Sündigen. Nicht mehr nur um Leben als Sünder. Was bedeutet das? Was sind so die Begierden, die in unserem Leib immer wieder aufkommen, denen wir keinen Raum geben sollen, denen wir nicht gehorchen sollen? Das sind Gewohnheiten, vielleicht manchmal Süchte, übertriebene Aufmerksamkeit, die wir einfordern, die unser Leib einfordert. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit der Schönheit und dem Schönheitsideal dieser Welt nachzukommen. Vielleicht ist es Anerkennung, nach denen unser Körper strebt, Ehre, Reichtum. Paulus sagt, gib denen einfach keinen Raum und du wirst leben, was du bist, für die Sünde gestorben. Er geht weiter. Er sagt, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Jetzt wird's richtig praktisch. Welche Glieder haben wir denn, die Werkzeuge der Ungerechtigkeit werden könnten? Die Zunge, das heftigste Glied. Das Reden, kennen wir das? Üble Rede. Mit unseren Händen. Böses Tun, böse Taten, mit unserem Kopf, schlechte Gedanken, üble Gedanken. Stell sie nicht zur Verfügung der Sünde. Dann wirst du jemand sein, der für die Sünde gestorben ist. Der Vers 13, der zweite Teil, hat eine weitere Botschaft. Er sagt nicht nur, lass etwas bleiben, sondern er sagt auch, tu etwas. Er sagt, halte dich Gott für lebendig, heilig. Vers 13b, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Was könnte das sein? Ich denke, wir können unsere Glieder genauso durchgehen. Unsere Hände, gute Werke. Unsere Zunge, Ermunterung, Ermahnung, Lob Gottes, Verehrung Gottes, Erbauung des Nächsten, Gebet, Fürbitte. Mit unseren Händen helfen, mitarbeiten in Gottes Reich. Mit unserem Kopf. Gute Gedanken denken, die zur Erbauung der Gemeinde dienen. Stellt eure Glieder Gott zur Verfügung. Das ist Paulus' Antwort auf die Frage, sollten wir in der Sünde verharren, damit Gott mehr Gelegenheit hat, uns Gnade zuzudenken? Schmarrn. Entschuldigt den Ausdruck. Paulus' Antwort ist, leb, was du bist, für die Sünde gestorben und Gott lebend. Man möchte fast, und ich sage es mit aller Vorsicht, und bitte, sprech mich hinterher keiner drauf an, du hast da was Falsches behauptet. Ich weiß, dass das falsch ist. Aber brauchst du wirklich Gnade, wofür du sie haben willst? Gott hat dir seine Gnade gegeben und hat dir Gerechtigkeit zugesprochen. Und jetzt sagt er, leb durch diese Gnade. Leb als jemand, der gerecht ist. Und ich glaube, wir gehen oft her und sagen, Herr, danke, dass ich jetzt gerecht gemacht bin. Ich hätte gerne weiter deine Gnade, dass ich als Sünder weiterleben kann und in der Sünde verharren kann, aber trotzdem vor dir als gerecht erscheinen. Dafür hat Gott die Gnade nicht gedacht. Gott gibt dir Gnade, auch wenn du fällst, auf dem Weg, wo du dich versuchst, für ihn lebend darzustellen, wo du in der Heiligung lebst. Ja, wir alle straucheln oft, sagt Paulus, stimmt. Aber er meint es nicht so, da können wir uns drauf ausruhen, sondern er sagt es dir als Ermunterung, immer wieder aufzustehen. Dein Ziel sollte nicht sein, auf dem Bauch liegend den Berg hochzukommen, sondern aufrecht gehend. Kommst besser voran. Wenn du fällst, gibt er dir Gnade, dass du wieder aufstehen kannst. Und er gibt dir nicht Gnade, dass du am Bauch robben kannst. Missbrauchen wir die Gnade nicht. Es wäre ein schlimmer Irrtum. Wir sind schon halb durch. Paulus fasst es noch kurz zusammen und sagt in Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade. Ihr seid begnadigt, ihr seid gerecht gemacht, Gott sieht euch als gerecht an. Ihr braucht euch um Altlasten keine Sorgen mehr machen. Ihr könnt als Befreite leben. Lebt, was ihr seid. Und sofort klingeln dem Paulus wahrscheinlich die Ohren und er merkt, das ist auch gleichzeitig eine Gelegenheit für einen zweiten Irrtum. Und er stellt den zweiten Irrtum vor. Wieder in einer Frage. Vers 15. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Merkt ihr? Das Erste hat er gefragt, sollen wir weiter in der Sünde leben, damit die Gnade überströmt? Und jetzt sagt er, gut, Thema Gnade erledigt, aber wenn wir nicht mehr unter Gesetz sind, dann können wir doch weiter sündigen. Und das wird recht praktisch. Das geht jetzt wirklich so richtig mit Tatsünden einher. Wieder ist Paulus Antwort, das sei ferne. Nein, auf keinen Fall. In unserem Beispiel würde das bedeuten, weil neue Zähne keine Karies mehr bekommen können, brauchen wir ja keine Färbetabletten mehr, oder? Richtig, sagt Paulus. Aber der zweite Schluss zu sagen, weil wir keine Färbetabletten mehr brauchen, um unseren Zahnbelag deutlich zu machen, heißt das nicht, die neuen Zähne können nicht schmutzig werden. Oder es gibt keine Bakterien mehr. Oder Schmutz wäre für die neuen Zähne völlig egal. Er belehrt wieder. Paulus Belehrung lautet Vers 16 bis Vers 20. Ich lese das einfach vor. Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklave seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Man kann es kurz zusammenfassen. Paulus sagt, wem man gehorcht, dessen Sklave ist man. Gehorcht man der Sünde, wird dich die Sünde beherrschen. Gehorchst du der Gerechtigkeit, wird sie unser Herr sein. Das ist ein Naturgesetz. Auch wenn wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, wie Paulus sagt, dieses Gesetz ist ein Axiom, ist ein Naturgesetz, ist eine Grundwahrheit, die immer und überall gilt. Wer Sünde tut und permanent tut, wird von ihr beherrscht. Und je mehr man beherrscht wird, je mehr muss man tun. Christus hat uns aus diesem Kreislauf freigemacht. Er hat gesagt, du musst nicht mehr herrschen. Ich habe dich befreit. Nun bring dich nicht selbst wieder unter eine Sklaverei gegenüber einem Herrn, den du nicht haben möchtest. Da wir einen neuen Herrn geschenkt bekommen haben, sind wir von der Sünde frei, sagt er, und haben die Freiheit, der Gerechtigkeit zu gehorchen. Früher war es mal andersrum, heißt es in Vers 20. Früher waren wir geknechtet von der Sünde und waren freie für die Gerechtigkeit. Wir konnten uns nicht aussuchen, wem wir dienen wollten. Heute geht das, weil der Herr Jesus uns befreit hat. Welche Konsequenz ergibt sich für uns daraus? Paulus fragt einmal in die Vergangenheit und sagt, welche Frucht hattet ihr denn damals, als ihr noch unter der Sünde lebtet? Erinnere dich doch mal zurück an deine alten Zähne. Dinge, die Frucht waren Dinge, sagt er, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Es passt wieder genau auf unsere Zähne. Ungeputzte Zähne, sündige Zähne in Anführungsstrichen, führen zu faulen Zähnen, deren man sich schämt. Und wenn man keine Zähne mehr hat, kann man sich nicht mehr ernähren. Und das Ende ist der Tod. Erinnert ihr euch noch an die Eskimo, an die Missionare, die Frauen, die keine Zähne mehr hatten, um den Männern die Schuhe weich zu kauen, konnten sich nicht mehr ernähren, wurden zurückgelassen zum Sterben. Das ist eine Wahrheit. Überleg, als du damals in der Sünde lebtest, von der Sünde beherrscht warst, welche Frucht hattest du? Dinge, deren wir uns heute schämen, deren Ende der Tod ist. Nicht nur physisch, sondern auch ewig. Weiter heißt es, jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, das Ende aber ewiges Leben. Ewiges Leben, Leben mit Qualität, Leben als Kind Gottes, Leben mit einem strahlenden Lächeln auf den Zähnen. Wir sind Menschen, die Gott befreit hat, denen Gott Lebensqualität gegeben hat. Kein Leben unter einem bedrückten Gewissen, kein Leben unter Süchten und Zwängen. Ein Leben befreit, um der Gerechtigkeit zu dienen und als Frucht Heiligkeit. Heiligkeit, das Wesen Gottes. Wesen Gottes sichtbar in deinem und meinem Leben. Das ist Leben mit Qualität. Gott hat dir und mir in unserem Beispiel neue, sehr schöne, wertvolle Zähne gegeben. Zähne, die uns teilhaben lassen am Leben. Die uns teilhaben lassen an einem schönen Leben, die dich und mich schön machen. Wenn du Sünde in deinem Leben duldest, wird dieses schöne Leben nicht sichtbar. Wird nicht sichtbar für die Welt und wird nicht sichtbar für Gott. Weder die Welt wird erfreut und hingewiesen auf den, der dir neues Leben gegeben hat, noch wird Gott geehrt, der dir dieses Leben gegeben hat, damit du ihn damit ehrst. Putz dein neues Leben. Halt es sauber. Lebe in der Heiligung. Das war Paulus Botschaft für die Römer. Der letzte Vers. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist eine gute Zusammenfassung. Gerecht Erklärte, muss ich sagen, sollen auch gerecht leben oder Gerechte sein. Darum leben sie nicht mehr in der Sünde. Sie leben in der Heiligung. Dass wir dabei auch immer wieder versagen und sündigen, wird uns in den nächsten Predigten beschäftigen. Heute ging es darum, die Irrtümer aufzuzeigen, die Irrtümer, die daraus oder dahin führen, dass wir Sünde tolerieren, weil Gnade bereitsteht oder weil wir nicht mehr unter Gesetz stehen. Paulus' Antwort lautet: Das sei ferne, lebe, was du bist. Amen.